Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Ich spürte deine Hand bei Tag und Nacht, sie drückte mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden, wie in der schlimmsten Sommerdürre. Darum entschloss ich mich, dir meine Verfehlungen zu bekennen. Was ich getan hatte, gestand ich dir. Ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger und du hast mir alles vergeben. Bevor wir hier in der Predigt weitergehen, möchte ich erstmal die Kinder nach vorne bitten zu einer Kindergeschichte.
Drüber nachdenken.
Tja, das ist die Geschichte von dem König aus der Geschichte von 1001 Nacht. Ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt von euch. Da war das so, dass letztendlich der Mundschenk vergiftet wurde an dem eigenen Gift. Die Frage, die ich uns heute stellen will, ist, war das Vergebung, beziehungsweise wie sieht echte Vergebung aus? Und wie sieht Gottes Vergebungsbereitschaft uns gegenüber aus? Ich möchte euch einfach einladen, dass wir gemeinsam ins Johannesevangelium gehen. Da gucken wir uns mal so diese erste Geschichte dazu an. Und wir finden dort im Johannes Kapitel 8 die Begegnung zwischen Jesus und der Sünderin. Wenn wir in diese Geschichte hineinschauen, ihr kennt die Geschichte, Jesus befindet sich im Tempel, ist dort von vielen Menschen umgeben und er lehrt. Und Jesus ist beim Lehren und da kommen die Schriftgelehrten und Pharisäer, bringen ihm eine Frau, die frisch beim Ehebruch ertappt worden ist, stellen die Frau in die Mitte und sie beschuldigen die Frau des Ehebruchs. Das Gesetz von dem Mose wird zitiert, da heißt es ganz einfach, wer die Ehe bricht, soll des Todes sterben. Die Art der Hinrichtung steht auch schon fest, ist im Gesetz niedergeschrieben, sie soll gesteinigt werden. Und jetzt kommt die entscheidende Frage an Jesus. Sie sagen, Jesus, das sagt unser Gesetz. Und was sagst du? Die Hintergedanken von den Schriftgelehrten und Pharisäern, die sind klar beschrieben. Stellen wir uns vor, Jesus würde sich auf die Seite von dem Sünder stellen. Dann wäre es logischerweise so, dass man endlich was Handfestes hätte, um vor Jesus vorzugehen, gegen Jesus vorzugehen, um ihn festzunehmen. Und er könnte dann vor dem Hohen Rat kommen und verurteilt werden. Aber wie verhält sich Jesus? Beantwortet Jesus die Frage, wie er sagt, wie sie zu ihm sagen, Herr Jesus, was sagst du dazu? Interessant ist für mich, wie Jesus damit umgeht. Er sagt nämlich erstmal gar nichts. Er bückt sich, schreibt mit dem Finger auf die Erde. Was er geschrieben hat, wissen wir nicht genau, steht nicht hier. Die Schriftgelehrten, die lassen aber nicht locker. Der Plan ist perfekt. Sie wollen, dass sie gegen Jesus was in der Hand haben. Und sie bohren weiter mit der Frage. Und sie sagen nochmal, Jesus, was sagst du dazu? Und Jesus steht wieder auf, nachdem er da was auf die Erde geschrieben hat und sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann bückt sich Jesus wieder und steigt weiter auf die Erde. Mich hätte es vielleicht interessiert, was Jesus da im Sand geschrieben hat. Es ist in der Bibel nicht beschrieben. Aus anderen Quellen wissen wir so ein bisschen, was da vielleicht steht. Paul? Die Sünden derer. Wird wahrscheinlich da stehen, so verstehen wir das auch, dass Jesus genau die Sünden derer, die da anklagen wollen, die verurteilen wollen, die steinigen wollen, in den Sand geschrieben sind. Jesus sagt in dem Moment, wo er sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, der sagt, nur der, der ohne Sünde ist, hat das Recht, die durch das Gesetz festgelegte Strafe zu vollziehen. Kein anderer hat das Recht, diese Strafe zu vollziehen. Nur, wer ohne Sünde ist. Und nachdem es wohl so ist, wie Paul gesagt hat, dass er auf die Erde alles das geschrieben hat, was die eigenen Sünden waren, hat sich einer nach dem anderen verdrückt und es war keiner mehr da, der Verurteilung ausgesprochen hat. Sie schleichen alle davon. Ich habe mir, wie ich die Geschichte so gelesen habe, so überlegt, wie das wohl so wäre. Wir haben Gemeindestunde. In der Gemeindestunde, da reden wir über bestimmte Missstände in der Gemeinde. Wir reden darüber, dass da vielleicht auch jemand im Ehebruch ist. Wir reden darüber, dass vielleicht jemand keinen Zehnten zahlt. Wir reden über unterschiedliche Dinge, die uns an unterschiedlichen Personen nicht gefällt. Und das Maß der Strafe haben wir auch schon. Das regelt nämlich das Gemeindehandbuch, wie wir damit umgehen. Das ist ein bisschen provokativ, was ich euch jetzt hier sage. Was würde passieren, wenn wir am Anfang von der Gemeindestunde gebetet haben, Herr Jesus, komm du in unsere Mitte? Und in dem Moment, wo wir anfangen, darüber uns zu unterhalten, wie wir denn mit dem einen oder anderen umgehen, weil er diese Sündenschuld auf sich geladen hat. Wird er jetzt tatsächlich Jesus in die Mitte von unserer Gemeindestunde treten? Wird er ans Flipchart gehen? Wird er am Flipchart alles das aufschreiben, was unsere Sünden sind, deine und meine? Und er würde dann zu uns sagen, wer von euch ohne Sünde ist, der darf jetzt die Maßnahmen festlegen, die wir denen geben, die die Verfehlung gemacht haben. Das wäre für mich so ein bisschen die Übertragung dessen, was Jesus hier macht. Und ich habe da noch keine Antwort drauf, aber es hat mich beschäftigt, wie würden wir damit umgehen, wenn Jesus das heute mit uns macht. Ist es doch manchmal so, dass wir leichter die Verfehlung des anderen sehen als unsere eigene? Dass unsere eigene oft verdeckt ist, zugedeckt ist, dass man die nicht sieht, aber dass man das Fehlverhalten von dem anderen doch sehr schnell wahrnimmt? Gehen wir zurück zu der Geschichte. Also Jesus sagt, nur der, der ohne Schuld ist, hat das Recht, die durch das Gesetz festgelegte Strafe zu vollziehen. Alle sind abgehauen. Übrig bleibt Jesus und die Ehebrecherin. Er steht auf, geht auf die Frau zu und fragt, Frau, wo sind Sie? Hat dich denn keiner verdammt? Sie antwortet, niemand, Herr. Und Jesus sagt zu ihr, dann verdamme ich dich auch nicht. Hat Jesus damit ausgesagt, dass die Sünde, die die Ehebrecherin getan hat, nicht schlimm ist? Hat er die Sünde verniedlicht in dem Moment? Hat er gesagt, Schwamm drüber? Ich glaube, das hat er nicht gesagt. Jesus sagt, dann verdamme ich dich auch nicht und fügt hinzu, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Was für mich interessant ist, ist die Art und Weise, wie Jesus hier vergibt. Er vergibt, so behaupte ich jetzt mal hier, vorbehaltlos. Er vergibt und sagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Er sagt, ich verdamme dich nicht. Er sagt aber nicht, ich vergebe dir erst, wenn du hingegangen bist und dein Leben in Ordnung gebracht hast. Wenn du mir bewiesen hast, dass du es in Ordnung gebracht hast, dann vergebe ich dir. Das lese ich hier nicht. Jesus vergibt, geht in Vorleistung und sagt dann, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und Jesus geht davon aus, wenn die Frau diese Gnade erkennt, dass sie dann ihr Leben verändert. Wir wissen nicht, wie diese Frau reagiert hat. Hat sie sich danach mit ihrem Freund getroffen? Hat sie sich einen schönen Abend gemacht und hat gesagt, jetzt passen wir besser auf, dass uns die nicht wieder erwischen? Kann ich mir nicht vorstellen. Ist sie vielleicht an ihrer Schuld verzweifelt, weil sie erwischt worden ist und weil sie jetzt nicht bestraft worden ist und weil sie das Angebot von Jesus nicht annehmen hat können? Oder vielleicht ist sie eine von den Nachfolgerinnen von Jesus, von der es später heißt, ihr wurde viel Liebe gezeigt und deswegen hat sie später viel geliebt. Es ist nicht beschrieben, was mit dieser Ehebrecherin geworden ist. Jesus sagt ihr auf jeden Fall, ohne dass sie bereits was verändert hat, ich habe dir vergeben. Das ist das Angebot, das Jesus gibt. Wenn Jesus uns dieses Angebot macht, dir und mir, wie reagieren wir darauf? Akzeptieren wir, dass Jesus uns vorbehaltlos vergibt, dass er uns annimmt und dass er uns zutraut, dass dann ein Veränderungspotenzial in uns heranwächst? Lesen wir dazu mal einen Text in Micha 7, 18 bis 20. Micha 7, 18 bis 20, da heißt es, wo ist solch ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen unsere Schuld unter die Füße treten und all unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Aus Römer 6, Vers 23 wissen wir, der Sünde sollt ist der Tod. Wir wissen, dass wir normalerweise dann, wenn wir gesündigt haben, Bestrafung verdient haben und dass die Strafe Tod ist. Ewiger Tod sogar, in letzter Konsequenz. Aber hier in den Micha 7 Text, da heißt es, wo gibt es nochmal so einen Gott wie du, der Sünde vergibt, der nicht am Zorn festhält, sondern der barmherzig ist. Und dann wird beschrieben, dieser Gott ist ein Gott, der die Schuld nimmt und unter die Füße tritt. Wenn wir was haben und wir drehen es unter die Füße, manchmal passiert mir das, wenn irgendwo ein Insekt ist und den will ich nicht haben, vielleicht passiert euch das auch, dann gehe ich da und drehe es unter die Füße, da bleibt nichts mehr über, wenn ich das mache. Hier heißt es, Gott wird unsere Schuld unter die Füße treten. Er zertritt unsere Schuld, sodass nichts von dieser Schuld übrig bleibt. Ein anderes Bild heißt, und alle unsere Sünden wird er in die Tiefen des Meeres werfen. Was ist das für ein Bild, wenn Gott deine und meine Sünde in die Tiefe des Meeres wirft? Habt ihr mal davon gehört, wo das Meer am tiefsten ist? Es gibt den sogenannten Marianengraben. Man sagt, dort ist das Meer etwa 11.000 oder 13.000 Meter tief. Das Meer ist so tief, dass da der höchste Berg problemlos drin verschwinden könnte. Also es kann alles zugedeckt werden, was es gibt. Und da herrscht ein Wasserdruck von 1.000 Kilogramm auf einen Kubikzentimeter. Nehme ich mal da kurz die Karte raus. Wenn wir hier so eine kleine Münze haben, dann wäre es so, dass der Druck unter Wasser so groß ist, dass da drauf das Gewicht von einem normalen BKW wäre. Also so groß, wenn wir uns das vorstellen, vom Druckverhältnis. Und das bedeutet, wenn Gott unsere Sünde in die tiefste Stelle des Meeres wirft, dann gibt es da kein Überleben der Sünde. Dann ist Sünde definitiv weg. Und die Sünde ist so tief da unten, dass auch keiner runtertauchen kann und je wieder rausholen kann. Wenn Gott so einen Vergleich macht, dass er sagt, ich werfe eure Schuld in die Tiefen des Meeres, dann sagt er damit, ich habe für deine Sünde eine sichere Endlagerung. Deine Sünde ist so tief da unten verborgen, dass sie niemand mehr hervorholen kann. Und Jesus sagt, ich selber werde sie nicht hervorheben. Gott sagt, ich werde sie nicht hervorholen, deswegen, weil Jesus Christus an deiner Stelle die Strafe auf sich genommen hat. An einer anderen Stelle, da heißt es, ich löse deine Schuld auf wie die Sonne den Nebel. Habt ihr das mal beobachtet, was passiert, wenn Nebel ist und die Sonne kommt? Der Nebel, der löst sich auf. Da ist nichts mehr, wir finden nichts mehr. Und Gott sagt, genauso löse ich deine Schuld auf. Das heißt, Gott, Jesus Christus, vergibt ganz anders wie in der Geschichte von 1001 Nacht. Der König hat gesagt, ich vergebe dir. Und danach hat er die Schuld auf den Tisch serviert und hat den Mundschenk eingeladen zu essen. Und ich bitte einfach mal so ein bisschen, dass wir über uns nachdenken. Wie oft passiert es in unserem Alltag, dass wir entweder einem anderen gegenüber die Schuld immer wieder auf den Tisch stellen, immer eigentlich vergeben haben, oder umgekehrt, dass uns jemand, vielleicht eine ganze Platte wie hier, immer wieder das Schild darstellt, du bist schuld. Sprichwörtlich gesehen, wie oft holen wir das, wo wir eigentlich gesagt haben, dass wir vergeben haben, wieder aus dem Graben raus und stellen es auf den Tisch. Gott ist anders. Gott macht es nicht. Er holt nicht diese alte Schuld wieder hoch, sondern er gibt den Blick frei, er vergibt und er sagt, und jetzt kannst du in der Gegenwart, in der Zukunft neu weitermachen mit einem veränderten Leben. So verstehe ich den Satz, wenn er zu der Sünderin sagt, ich verdamme dich nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Denn dieses geh hin und sündige hinfort nicht mehr bezieht sich auf die Gegenwart und auf die Zukunft. Und Gott lässt das Alte hinter sich. Mir persönlich ist Gott hier ein großes Vorbild. Und ich weiß, dass ich, Menschlein, Gerlinde, damit durchaus Schwierigkeiten habe, in der allergleichen Weise zu vergeben, wie Gott vergibt. Vorbehaltlos, ohne Bedingung, mit dem Bonus, ich traue dir zu, dass du meine Gnade annimmst und dich veränderst und in der Zukunft dein Leben anders gestaltest. Jetzt werde ich gerne mit euch nochmal gucken in die Bibel, welche Voraussetzungen sind denn zu erfüllen, damit Gott uns vergibt. Gibt es bestimmte Voraussetzungen oder ist es einfach so, dass Gott vorbehaltlos vergibt, Punkt, fertig, Amen. Wir wollen uns drei verschiedene Dinge anschauen. Einmal haben wir uns angeschaut das Ereignis von der Sünderin, in dem Jesus keinerlei Vorbedingungen stellt. Er sagt einfach, sündige hinfort nicht mehr, ich habe dir vergeben. Das ist die Geschichte, die haben wir uns angeschaut. Da hat Jesus vorbehaltlos, ohne Bedingungen vergeben. Dann gibt es aber auch noch andere Texte. Und da, der zweite Text, da geht es darum zum Aufruf, zum Bekennen der Sünde. Und da lesen wir mal 1. Johannes 1, Vers 9. Vers 9 oder auch Vers 8. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Hier wird Sündenzuspruch, also Vergebung, gekoppelt an das, dass ich Sünde bekenne. Wenn ich Sünde bekenne, dann ist Gott treu und gerecht und dann vergibt er mir. So lese ich das in dem Text. Und dann gibt es noch das Vaterunser. Und im Vaterunser, da heißt, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigen vergeben. Und die Frage ist für mich, wie ist das jetzt zu verstehen? Heißt es, wenn ich den Schuldigen meinen, an mir schuldig gewordenen nicht vergebe, dann kann Gott mir nicht vergeben? Heißt es das, was hier steht? In einer anderen Bibelübersetzung, da heißt es sogar, und vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigen vergeben haben. Das würde aber doch einen Umkehrschluss bedeuten, wenn ich meinen Schuldigen nicht vergeben habe, kann Gott mir nicht vergeben. Schauen wir uns ein paar Bibeltexte dazu. Also die Frage ist, vergibt uns Gott ohne Vorbedingung? Vergibt er uns nach dem Schuldbekenntnis? Oder vergibt er uns erst dann, wenn wir mit allen unseren Mitmenschen ins Reine gekommen sind? Gucken wir uns einen Text an in Johannes 3, Vers 16. Gucken wir uns mal erst an, was ist die grundsätzliche Einstellung von Jesus zu uns Menschen? In Johannes 3, Vers 16, da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wenn wir diesen Grundsatztext anschauen, dann lese ich hier, Gott liebt uns Menschen, er ist für uns und er ist nicht gegen uns. Er will, dass wir Menschen errettet werden. In Lukas 19, Vers 10, ist die Geschichte von dem Zachäus, die wir letzte Woche gehört haben. Und der letzte Satz, da heißt es, denn des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Da heißt es, Jesus ist auf die Erde gekommen, um zu retten und nicht, um den Grund zu suchen, um uns zu verurteilen. Und jetzt gehen wir nochmal in Römer Kapitel 5, den Vers 8. Römer Kapitel 5, den Vers 8 und 10. Gott aber weist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Denn wenn wir mit Gott versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir versöhnt sind? Wenn ich bei dem Text bleibe, dann frage ich nochmal, wann hat Gott Vergebung angeboten und gegeben? Vorleistung? Ich lese Vorleistung. Da heißt, Gott erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also bereits zu dem Zeitpunkt, wo ich noch in der Gottesferne bin, hat Gott seinen Sohn gegeben, hat das Angebot der Vergebung bereitgestellt. Die Vorleistung ist da. Christus ist am Kreuz von Golgatha gestorben und hat die Vorleistung erbracht, dass ich vergeben haben kann. Wenn wir 1. Johannes 1, 7 bis 10 mal im Zusammenhang nochmal lesen, da heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu Christus, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn, Jesus, zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wenn ich mir den Text anschaue, dann heißt es für mich, da geht es darum, dass ich grundsätzlich anerkenne, dass ich ein sündiger Mensch bin. Dass ich grundsätzlich anerkenne, dass Jesus diese Sündenschuld auf sich genommen hat, durch das, was er am Kreuz von Golgatha getan hat. Und dass ich an mir weiß, dass ich sündhaftig bin und dass ich durch Gnade gerettet bin. Ich glaube nicht, dass es das Heißen der Bibel, dass ich immer in der Angst leben muss, dass wenn ich mal eine Sünde nicht bekannt habe, dass ich dann verloren gehe. Ich glaube, das, was die Bibel uns hier lehrt, ist, grundsätzlich anzuerkennen, dass ich sündig bin und dass Christus für mich gestorben ist. Wenn ich bewusst ablehne, dass ich Sünder bin, dann gehe ich verloren. Und umgekehrt, wenn ich für mir behaupte, dass ich sündlos bin, dann gehe ich auch verloren. Denn die Bibel sagt uns, es gibt keinen einzigen Menschen, der ohne Sünde ist. Und nur wenn ich das anerkenne, dass ich weiß, dass ich sündig bin und das Angebot von Jesus in Anspruch nehme, dann kann diese vorbehaltlose Vergebung, die Jesus am Kreuz von Golgatha erwirkt hat, für mich lebendig werden. Wenn ich aus mir selber denke, dass ich gut bin, dass ich keine Sünde habe, dann kann ich das Geschenk, die Vorleistung nicht annehmen. In Römer 10 heißt es, wer von Herzen bekennt, dass Christus der Herr ist, der ist gerettet. Und jetzt gehe ich nochmal auf diese Aussage vom Vater Unser. Was machen wir denn mit der und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern? Wird Woche für Woche von Millionen von Menschen gebetet, ob das am Sonntag ist, ob das am Sabbat ist. Viele, viele Menschen beten das jede Woche. Heißt es jetzt tatsächlich, Gott kann mir erst vergeben, wenn ich dem anderen vergeben habe? Und heißt es, dass dann der Gnadenakt, den Gott an mir gegeben hat, von meiner Leistung abhängig ist? Vielleicht ein bisschen schwierig, was ich da jetzt für Gedanken bringe, aber ich glaube, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Wenn dem so wäre, dann wäre Vergebung mit einer Leistung, mit einem Werk verbunden. Versteht ihr, was ich meine? Und die Frage ist für mich, wie groß wäre die Chance von uns, dass wir Vergebung erhalten, wenn Gott mir erst dann vergeben kann, wenn ich jedem, der mir irgendwas angetan hat, vergeben habe. Dann müsste ich immer erst in Vorleistung gehen, muss vergeben haben und erst dann darf ich wissen, dass ich erlöst bin. Das heißt aber in einem Zustand, wo ich was in meinem Herzen trage, wo ich jemanden anderen noch nicht grün bin, sage ich jetzt mal, oder noch was in mir trage, in dem Zustand wäre ich in dem Zustand der Verlorenheit, wenn wir den Satz so stehen lassen. In Römer 3, Vers 23, da Da schreibt der Apostel Paulus, so sind wir nun gerecht gemacht allein aus unseren Werken. Lest ihr das da? Ich habe gelesen in Römer 3, Vers 23, so sind wir nun gerecht gemacht allein aus unseren Werken. Steht hier nicht. Hier steht, ohne Zutun unserer Werke sind wir gerecht gemacht allein aus Gnade. Das sagt der Römer 3, Vers 23. Was hast du? Dann 24. Ja, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Also wir werden ohne Werk, ohne Verdienst gerecht, allein aus Gnade. Und das heißt für mich nochmal, es ist Gnadengeschenk von Gott, dass ich Erlösung habe. Er bietet mir diese, ich nenne es jetzt mal loslassende Vergebung an. Das Angebot steht seit der Zeit, wo Jesus am Kreuz von Golgatha war und sich selber für dich und mich gegeben hat. Und interessant ist, wenn ich den Paralleltext vom Vaterunser von Matthäus 6, Vers 12 schaue, ich weiß nicht, ob ihr das mal geguckt habt, was der Paralleltext ist, dann komme ich zu einer ganz interessanten Geschichte, die Gott oder die Bibelschreiber hier angegeben haben. Dann kommen wir nämlich zu dieser Geschichte in Matthäus 18, 23 bis 31. Dann nehmen wir auch nochmal 21 damit. Da heißt es von der Vergebung. Da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Jesus sprach zu ihm, ich sagte nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Und dann kommt das Gleichnis. Und dieses Gleichnis steht jetzt genau für den Text und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldigern. Das ist der Vergleichstext. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihnen gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Und da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte. Der war ihm 100 Silbergroschen schuldig und er backte und wirkte ihn und sprach, bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hatte, was er schuldig war. Als aber das seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da auch nicht erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn dem Beinigen, bis er alles bezahlte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, an jeder seinem Bruder. Um was geht es denn jetzt in dieser Geschichte? Das ist ja eigentlich eine sehr harte Geschichte, die da beschrieben wird. Wenn wir das heute mal übertragen auf unsere Zeit und uns mal diese Summen anschauen, dann würde das bedeuten, da ist ein hoher Finanzverwalter, der schuldet der Regierung eine astronomische Summe von 24 Millionen Euro. 24 Millionen Euro ist eine Summe, wo schwerlich aus der eigenen Tasche aufzubringen ist. Keiner wird es wohl schaffen. So groß ist diese Schuld. Man müsste vielleicht im Lotto gewinnen. Das wäre vielleicht die einzige Möglichkeit. Ansonsten kann man es nicht schaffen. Auf das flehentliche Bitten von den Beamten erlässt also der König oder der Staat die Schuld und der Mensch ist frei. Und wenn wir jetzt mal den Vergleich anschauen von dem, was der andere geschuldet hat, dann geht er hinaus, geht zu einem Übergebenen und der schuldet ihn im Vergleich einen Betrag von 150 Euro. Also 24 Millionen zu 150 Euro, das ist ungefähr der Vergleich, der in dieser Geschichte angegeben ist. Und der, der die 24 Millionen erlassen bekommen hat, geht jetzt hin, mit dem Unvermögen 150 Euro zu vergeben, also nachzulassen. Wenn wir das lesen, dann schütteln wir mit dem Kopf. Und die Geschichte zeigt deswegen, weil er die 150 Euro nicht erlässt, fällt die alte Schuld wieder auf ihn zurück. Aber was heißt das jetzt für uns? Was soll uns diese Geschichte lehren? Heißt es, dass ich ständig Angst haben muss, wenn ich nicht vergeben habe, dass dann die ganze Schuld auf mich zurückfällt? Oder sagt mir diese Geschichte aus, dass es eigentlich darum geht, zu erkennen, wie groß das Opfer von Jesus war, wie schwer meine Schuld wiegt und auch zu erkennen, dass es darum geht, wenn Gott mir vergeben hat, dass ich dann mit der gleichen Gnade, mit der gleichen Liebe zum Nächsten gehen soll und vergeben soll. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Sündern vergeben haben. Dann werden wir erkennen, wie groß die Schuld war, die Jesus getragen hat. Und diese Beziehung mit Jesus haben, dann wird Gottes in uns wirken, dass wir auch diese Vergebungsbereitschaft in uns tragen. Nehmen wir nochmal die Frau vom Anfang, diese Ehebrecherin. Jesus sagt zu ihr, ich verdamme dich nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Wer ist denn jetzt verantwortlich, ob diese von Gott angebotene Vergebung wirksam wird oder nicht? Die Frau. Denn das Angebot von Gott steht. Das Angebot von Gott ist da. Er sagt, geh hin, ich habe dir vergeben. Und dann sagt er, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und damit liegt es an der Frau, ob sie in Zukunft in dieser Vergebung von Gott leben kann oder nicht. Und in der Geschichte von dem Scheichsknecht ist es so, übertragen auf uns, ich kriege von Gott diese riesengroße Summe erlassen. Und jetzt möchte Gott in meinem Herzen wirken, dass ich mit der gleichen Gnade und mit der gleichen Liebe, mit der gleichen Barmherzigkeit auf meinen anderen zugehe und ihm genauso vorbehaltlos vergebe. Wir alle wissen, dass das im Alltag dann, wenn eine große Verletzung vorliegt, oftmals gar nicht so einfach ist. Dass wir da manchmal ganz schön lange dran knabbern, bis wir so weit kommen. Aber ich glaube, der Blick auf Jesus Christus ist das, was uns dann fähig macht, letztendlich zu vergeben, letztendlich loszulassen. In Jakobus 2, Vers 13, da heißt es, denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Also es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Um was es letztendlich geht, ist, wenn ich nicht verstanden habe, was Christus für mich getan hat, dann werde ich auch nicht fähig sein, Sünden zu vergeben. Wenn wir das verstanden haben, was Christus für uns getan hat, dann kommt die Fähigkeit, den anderen genauso zu vergeben. Und die Frage ist, schaffe ich es, genauso vorbehaltlos zu vergeben? Und das ist das, was uns, glaube ich, im Alltag oft Schwierigkeiten macht. Denn wenn wir uns mal angucken, in welcher Reihenfolge, wenn wir mit jemandem ein Problem haben, in welcher Reihenfolge denken wir denn, dass Vergebung läuft? Stellt euch mal vor, ihr hättet drei Karten. Auf der einen steht Buße, auf der anderen steht Reue und auf der anderen steht Vergebung. In welcher Reihenfolge würdet ihr die sortieren? Was kommt erst? Reue, Buße, Vergebung. So, und ist das das, was Gott macht? Was macht Gott? An erster Stelle ist die Vergebung. Also wenn ich mir das bewusst mache, dann berührt mich das innerlich tief, weil Gott so großzügig mit mir umgeht. Er sagt, das Erste, was ich dir gebe, ist Vergebung. Und wenn du meine Vergebung schmeckst und wenn du weißt, wie groß meine Gnade ist, dann wird diese Vergebung, diese Gnade in dir Reue bewirken. Es wird dir leid tun und du wirst zur Buße kommen, zur Umkehr Und dann findet letztendlich Versöhnung statt. Ich wünsche mir persönlich, und das wünsche ich auch euch, dass wir von diesem Konzept von Gott lernen. Dass wir es schaffen, vorbehaltlos zu vergeben, auch wenn der andere tatsächlich Sündenschuld auf sich geladen hat, an mir schuldig geworden ist, wie auch immer, zu sagen, ich vergebe dir vorbehaltlos, weil Christus mir vorbehaltlos vergeben hat. Und ich traue es dir zu, dass du durch die Gnade, die ich dir erweise, und durch die Gnade, die Gott mir erwiesen hast, dein Leben verändern lässt durch die Kraft des Heiligen Geistes und dass du in Anführungszeichen in diesem Gehin und Sündige hinfort nicht mehr leben wirst. Und wenn wir es nochmal ganz praktisch auf unsere Gemeindesituationen übertragen, dann vielleicht kann man mal darüber nachdenken, ob es der richtige Weg ist, dass wir wirklich sagen, erst wenn jemand bestimmte Punkte erfüllt hat, darf er wieder bestimmte Dienste tun. Es ist zum Nachdenken. Oder müssen wir auch hier vorbehaltlos vorgehen, Menschen vergeben, eine neue Chance geben und Menschen zutrauen, dass sie in der Kraft der Gnade und in der Kraft des Geistes den neuen und den guten Weg mit Christus gehen. Ich wünsche uns, dass wir zukünftig auf unserem Tisch Moment noch.
Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Du hilfst mir auf in deiner Treue und Geduld. Du nimmst mir meine Last, nichts ist für dich zu schwer. Du wirfst all meine Sünden tief hinab ins Meer. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt? Wer ist ein Gott wie du? Nicht für immer bleibt dein Zorn bestehen, denn du liebst es gnädig zu sein. Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Du hilfst mir auf in deiner Treue und Geduld. Du nimmst mir meine Last, nichts ist für dich zu schwer. Du wirfst all meine Sünden tief hinab ins Meer. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt? Oh, wer ist ein Gott wie du? Nicht für immer bleibt dein Zorn bestehen, denn du liebst es gnädig zu sein.
Danke für deine Ausführung. Wir wollen unsere Predigtstunde mit dem Lied 302 schließen. Ist richtig? Oder beten wir zuerst?
Nee, ist okay.
Ja.
Entschuldigung, die Melodie 25. Im Himmel, wir wollen dir danken, dass du ein gnädiger Gott bist, dass du dich entschieden hast, nicht ewig am Zorn festzuhalten, sondern dass du den Weg geebnet hast, dass wir die Möglichkeit zur Vergebung haben. Danke, dass du deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast. Danke, dass er den Opfertod für unsere Schuld gestorben ist, auf dass wir frei sein dürfen. Herr Jesus, auf dir liegt die Strafe, auf dass wir Frieden haben. Du bist das Lamm Gottes. Bei dir ist alles abgeladen. Hab Dank, dass du diese Strafe auf dich genommen hast, dass du Verfolgung, Schläge, Kreuzigung, den Tod auf dich genommen hast, dass wir leben können. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir erkennen, dass wir nicht besser sind als diese Beamte in dem Gleichnis vom Schalksknecht. Dass auch wir eine gigantisch hohe Summe von 24 Milliarden Euro schuldig sind bei all dem, was wir an Sündenschuld haben, auch wenn uns das manchmal nicht so groß und nicht so schwer wiegt. Und ich möchte dich bitten, dass wir das erkennen und dass wir das Gnadenangebot, das du als Vorleistung gegeben hast, annehmen. Und ich möchte dich bitten, dass du es durch deinen Geist in unser Herz wirkst, dass auch wir diese vorbehaltlose Vergebung weitergeben können an unseren Nächsten. Du weißt, wo es uns mangelt. Du weißt, wie schwer uns das fällt, wenn wir Verletzungen in uns tragen. Ich möchte dich bitten, dass du das wirkst, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass du deine Liebe, deine Gnade und deine Barmherzigkeit in unser Herz gießt und dass wir das dann an unserem Nächsten weitergeben. Hilf du uns dazu. Und wenn heute jemand in der Mitte ist, der da gerade ein Problem hat, dann bitte ich dich, dass du umso mehr hilfst durch deinen Geist, dass du uns befreist, dass wir dann das erleben können, so wie David, der erleben durfte, wenn er die Sündenschuld bekennt, wenn Vergebung da ist, dass er dann wieder frei ist und dass er dann wieder gesund ist. Ich danke dir, hilf du uns, dass wir in dem Weg wandeln, wie du es willst. Amen.
Wir schließen unser Gottesdienst mit dem Lied 69 aus der Quelle.
Das ist das Vaterunser, und da lade ich uns ein, dass wir einen Kreis machen und gemeinsames Vaterunser singen.